Liebe Freunde und Geschwister, wir sind bei Josef. Josef hatte eine ungewöhnliche Karriere gemacht als ausländischer Sklave bei einem der höchsten Würdenträger in Ägypten. Er war zum Geschäftsführer aufgestiegen. Dann war die Sache mit der Frau des Hauses, die Josef durchaus mochte, die den Josef so sehr mochte, dass es zum Problem wurde. Gefälschte Beweise, eine geschickte Intrige. Und Josefs Karriere bei Potiphar ist zu Ende. Was er über Jahre aufgebaut hat mit vieler Mühe, ist an einem Tag vorbei. Er landet im Gefängnis. Und jetzt hätte es nahegelegen, dass er sagt, ich gebe auf. Das Leben hat offenbar doch nichts mehr für mich bereit. Er hätte sich aufgeben können. Hätte sich niemand drüber gewundert, nach dem, was er erlebt hat. Aber Josef hat nicht aufgegeben, er hat sich nicht aufgegeben, er hat nicht beschlossen, das Leben hat nichts mehr für mich. Und hat seine Situation durchsucht nach Möglichkeiten, die jetzt drin liegen. Und hat damit gerechnet, dass er welche finden wird. Dass auch dort im Gefängnis sein Gott mit ihm ist. Seine bisherigen Lebensgrundlagen sind ihm komplett weggebrochen. Er ist abgestürzt. Aber das bedeutet offensichtlich nicht, dass Gott ihn fallen gelassen hat. Stimmt schon, er hat seinen Absturz nicht verhindert. Aber, so sagt uns der Erzähler, Gottes Beistand kann auch durch einen Sturz mit einem Menschen gehen. Er hat ihn nicht bewahrt vor der Not, aber er ist mit ihm in der Not. Und so macht Josef folgende Erfahrung. Wir lesen das im ersten Buch Mose, Kapitel 39, Vers 21. Der Herr aber war mit Josef und neigte ihm Wohlwollen zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Ein Gesegneter bleibt ein Gesegneter, auch wenn er abgestürzt ist. Ein Mann des Gelingens war Josef durch Gottes Hilfe. Und das ist er auch jetzt, auch hier im Gefängnis. Er bekommt Freiheiten, er bekommt Verantwortung, er bekommt mehr Verantwortung. Dem Gefängnischef fallen Josefs Überblick auf, sein Geschick in der Verwaltung, seine Fähigkeiten, etwas zu managen. Und nach ist der Gefangene Josef de facto sein Stellvertreter, der die Arbeit macht. Und die Leute wissen, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, wenn ein Problem zu lösen ist, gehen sie am besten gleich zu Josef. Und während er so seinen Gefängnisalltag lebt, bahnt sich anderswo etwas aus, etwas an. Kapitel 40, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigte sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Das war also nicht irgendein Gefängnis, in das so gewöhnliche Diebe und Kleinkriminelle eingebuchtet wurden. Das war das Gefängnis für besondere Gefangene, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, lesen wir. Jetzt kommen also zwei Gefangene des Königs, höchste Beamte, der Mundschenk und der Bäcker. Das waren also nicht etwa die Hoflieferanten, das war sehr viel mehr. Die gehörten zu den wenigen Beamten, die ständig Zugang zum Pharao hatten, die zu seinen Vertrauten und seinen Beratern gehörten. Das waren sozusagen Regierungsmitglieder. und in dem Fall mit der besonderen Verantwortung für die Sicherheit Pharaos zu sorgen, nämlich dafür, dass er nicht vergiftet wird. Solche Dienststellen in der nächsten Umgebung des Pharao, die waren sehr begehrt und die waren sehr gefährlich. Man konnte auch schnell tief fallen. Und klar ist, die Haft ist für die beiden nicht eine Strafe, das ist erstmal so eine Art Untersuchungshaft. Es gibt noch kein Urteil, es ist beiden unklar, worauf das Ganze hinausläuft. Und das macht den Umgang mit ihnen besonders diffizil. Einerseits sind es verdächtige Gefangene des Pharaos und man darf sie deshalb auf keinen Fall zu gut behandeln. Andererseits sind es hohe Beamte, Regierungsmitglieder in Untersuchungshaft. Womöglich kommen die wieder frei. Man darf sie also auch nicht zu schlecht behandeln. Nicht zu grob, nicht zu unterwürfig. Eine heikle Aufgabe, die braucht viel Fingerspitzengefühl. Und deshalb betraut der Chef damit seinen besten Mann, Josef. Und der Oberste der Leibwache gab ihnen Josef bei. Und er bediente sie und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und die konkrete Geschichte, die jetzt hier erzählt wird, die beginnt nachts, Vers 5. Und sie träumten beide einen Traum, jeder seinen Traum, in einer einzigen Nacht. Jeder nach der Bedeutung seines Traums, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Davon weiß Josef natürlich nichts, als er jeden Morgen reinkommt und ihnen das Frühstück bringt und fragt, ob sie Wünsche haben. Kann man ja nicht von außen sehen, dass jemand was geträumt hat. Aber so manches kann man doch von außen sehen, wenn man aufmerksam hinguckt. Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen? Und dann brauchen Sie nicht zu sagen, Josef sieht, haben Sie nicht. Irgendwas ist. Vers 6. Als Josef am Mondmorgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Traurig. Das hebräische Wort hat eine ganze Batterie von unangenehmen Bedeutungen. Traurig, niedergeschlagen, bitter, verdrießlich, schlecht aussehend. Steckt alles drin. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Eine einfache, teilnahmsvolle Frage. Nicht so ungewöhnlich, wenn einer sieht, dass es jemandem schlecht geht, sollte man meinen. Aber wer die Atmosphäre in einem Gefängnis kennt, der sieht das vermutlich anders. Der kann ermessen, was so eine Frage dort bedeutet. Und Josef weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn das fehlt. Als es anfing mit seinen Brüdern, die Schwierigkeiten, da hieß es, sie konnten ihn nicht mehr freundlich grüßen. Und das war ja nicht einmal, das war über eine längere Zeit. Und solche Erfahrungen, die gönnt er keinem Menschen. Und er begegnet diesen beiden Prominenten einfach ganz normal als Menschen. Und er als ihr Mitmensch. Was ist los? Warum lasst ihr heute die Köpfe hängen? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Und könnte man sagen, die haben Probleme. Sitzen im Knast, wissen nicht, ob sie lebend wieder rauskommen und machen sich heiß wegen eines Traums. Nun, gerade deswegen, gerade wegen ihrer Situation macht ihnen das so zu schaffen. Ich glaube, das kennen wir auch, wenn wir vor einer schwierigen Entscheidung stehen oder wenn wir auf eine wichtige Entscheidung von anderen warten, zum Beispiel auf das Ergebnis einer Untersuchung oder was auch immer, dann sind wir sehr sensibel. Dann achten wir genau auf alle möglichen Dinge, dann klopfen wir sie darauf ab, ob sie uns einen Hinweis geben. Und in der Antike horchten die Leute in solchen Situationen auch auf Vorzeichen. Auf Vorzeichen, die auf irgendetwas, das eine Gottheit ihnen mitteilt, über die Zukunft. Durch ein Orakel, durch ein Zeichen, durch einen Traum. Und jetzt sitzen die beiden da in ihrer Zelle, viele Möglichkeiten, ein Zeichen zu bekommen, haben sie nicht. Und dann träumen sie einen besonders lebendigen Traum, eindrücklich. So dass sie ihn morgens noch ganz genau vor Augen haben. Mit dem starken Gefühl, das ist ein Zukunftstraum. Den hat eine Gottheit geschickt. Und früh erzählt der eine aufgeregt dem anderen. Und noch erstaunlicher, was? Du auch? Und jetzt sitzen sie da, das Zeichen ist da, sie haben es in den Händen, aber es fehlt der Schlüssel, um den Code zu knacken. Traumdeutung, das war in Ägypten eine hochentwickelte Kunst, so etwas wie eine Wissenschaft. Da gab es Fachleute, Berufstraumdeuter mit langer Ausbildung, mit Methoden, mit Techniken. Es gab Fachbücher dazu. Und wären die beiden in Freiheit, dann hätten sie alle Möglichkeiten, den Sinn ihrer Träume zu erfahren. Dann hätten sie die Traumexperten zur Verfügung, und zwar die besten. Vielleicht hatten sie sogar persönlich welche angestellt, mit denen sie sich berieten und Dinge durchsprachen. Und die hätten ihnen ihren Traum entschlüsseln können. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, wo sie in einer ganz entscheidenden, unklaren Situation sind, haben sie dazu keinerlei Zugang. Allen möglichen Pillepalle haben sie mit ihren Traumexperten vorher besprochen, bevor sie im Gefängnis waren, und ausgerechnet jetzt, wo es um alles geht, wo es wirklich wichtig ist, wo sie einen Zukunftstraum geträumt haben, ausgerechnet jetzt gibt es keinen Deuter für sie. Noch nicht mal einen Ausbildung oder einen Provinztraumdeuter. Das hat so ein Gefängnis im Service nicht drin. Und deshalb sind sie niedergeschlagen und verdrossen und sauer. Und hören wir weiter. Da sagte Josef zu ihnen: Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch, so sagt er zu ihnen. Ein starkes Stück, der ausländische Sklave aus einer weit unterlegenen Kultur, der wischt mal gerade ihre ganze Wissenschaft vom Tisch. Zwei Regierungsmitgliedern gegenüber, die davon was verstehen, die jahrelange Erfahrung damit haben, sagt er, sind Deutungen nicht Gottes Sache. Das mit der langen Ausbildung, mit den Traumbüchern und so weiter, auf dem Weg funktioniert das sowieso nicht richtig. Weil Traumdeutung hat es mit der Zukunft zu tun. Und zur Zukunft hat nur einer Zugang, das ist Gott. Zukunft ist Gottes Sache. Und erstaunlich, was er dann weiter sagt, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Also nicht mal die Studierten, die erfahrenen Traumdeuter haben wirklich Einblick in die Zukunft. Die hat nur Gott. Aber ihr könnt eure Träume ja immerhin mal mir erzählen. Mir, dem Sklaven im Gefängnis. Das klingt widersprüchlich beim ersten Hinhören. Aber wenn das stimmt, dass nur Gott die Zukunft kennt, dann kann er eben auch hier und da mal einen Menschen einweihen. Dann hängt es daran, ob einer einen Traum richtig deutet. Nicht an seinem Studium, nicht an seinen Methoden, nicht an den teuren Traumbüchern, sondern daran, ob Gott ihn etwas erkennen lässt. Und natürlich, ob er offen ist für Gott, das von ihm aufzunehmen. Erzählt doch mal, sagt Josef. Könnte doch sein, dass Gott ihm, Josef, was zeigt von der Zukunft dieser beiden Leute. Ob das wirklich so ist, weiß er natürlich nicht. Josef hat zwar Erfahrungen mit Träumen von Anfang an, aber Träume deuten ist nochmal was anderes als selber träumen. Und das hat er noch nie versucht. Aber Gott hat ihm schon so viel gelingen lassen, was er vorher noch nie versucht hat. Warum nicht auch das? Also, versprechen kann ich nichts, aber erzähl doch mal. Vers 9. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm: In meinem Traum, da ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und wie er Knospen treibt, kommt schon die Blüte und seine Traubenkämme reifen zu Trauben. Und in meiner Hand Pharaos Becher, da nehme ich die Beeren und presse sie aus in Pharaos Becher und gebe den Becher in Pharaos Hand. So der Traum, eine Pflanze in Zeitraffer, einen Weinstock, ein Strunk mit drei Ranken Dann kommen Knospen, die Knospen springen auf, winzige Trauben kommen hervor, werden reif, groß und prall, dann presst er sie aus in den Becher. Vermutlich werden sie dort in Zeitraffer zu einem hervorragenden Wein und den gibt er weiter an Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Der Anfang, so wie die Ägypter das kennen. Dieses und jenes Detail bedeutet das und jenes. So funktionieren auch ihre Traumbücher und nebenbei gesagt auch viele Traumdeutungsbücher, die heute in den Buchhandlungen rumliegen. Und für die beiden ist das ein Zeichen seiner Kompetenz. Okay, vielleicht versteht dieser Hebräer ja doch was von der Sache. Dann geht es aber anders weiter. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Das ist jetzt eine klare Ansage und das ist anders, als sie es kennen. Sie kennen so diese verschwommenen Orakel, in die man dann von hinten alles hineindeuten kann, was passiert. Irgendwie passt es dann schon. Allerdings auch immer erst dann so richtig, wenn es schon passiert ist. Aber was Josef hier sagt, das ist klar, das ist eindeutig, das ist überprüfbar. Das heißt, in drei Tagen wird man wissen, ob er richtig liegt mit seiner Deutung. Also mutig ist er auf alle Fälle. Und was er ankündigt, ist in hohem Maße schön und erfreulich. Normalerweise bekommt ein Traumdeuter einen Lohn. Stattdessen äußert Josef eine Bitte. Aber denk an mich bei dir, wenn es dir gut geht und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Der ist also tatsächlich überzeugt, dass es so kommt, wie er sagt. Und dann wäre das eine echte Chance, auch für ihn. Jetzt der zweite, der Bäcker. Kann sein, der hat Josef das anfangs überhaupt nicht zugetraut und hatte auch nicht vor, seinen Traum zu erzählen. Aber jetzt, als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte. Gut gedeutet, das klang überzeugend und vor allem hat er etwas Gutes angekündigt, so kann man das auch übersetzen, dass er zum Guten gedeutet hat. Ist doch beruhigend, solche Aussichten zu hören. Und immerhin, sein Traum war ziemlich ähnlich. Da gab es einige Gemeinsamkeiten. Das hatte die beiden ja so erstaunt, als sie sich die Träume erzählt hatten. Also wird da wohl auch eine ganz ähnliche Deutung herauskommen. Und der Bäcker fasst Mut. Vers 16. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch in meinem Traum. Da, drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerhand Esswaren für Pharao Backwerk und das Vogelvolk frisst's aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung. Die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Uff. Der Anfang war so vielversprechend, genauso wie bei dem anderen. Drei Tage, dann das Haupt erheben, aber auf eine ganz andere Art als beim Mundschenk. Keine gute Nachricht, überhaupt nicht. Und Josef hat den Mut, auch das zu sagen. Er sagt einem hohen Tier, das gern etwas Beruhigendes von ihm hören möchte, die bittere Wahrheit. Wie die beiden auf Josefs Deutung reagieren, wird nicht mehr erzählt, sondern das. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für alle seine Knechte ein Mahl. Am dritten Tag, das ist ein bekanntes Motiv in der Bibel, am dritten Tag werden oft die großen Entscheidungen gefällt. Und meistens geht es um Leben und Tod. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, dass er den Becher in die Hand des Pharao gab. Er erhob sein Haupt, heißt es hier. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. Das war ein realer Vorgang bei der Audienz. Der Bittsteller steht oder er kniet vor dem Pharao mit gesenktem Haupt, darf ihn natürlich nicht ansehen. Und der Herrscher greift ihm unter das Kinn und hebt ihm den Kopf an, sodass er ihn ansieht. Und das bedeutet, es ist okay, du brauchst keine Angst zu haben, deine Bitte ist gewährt. So geschieht es dem Mundschenk. Beim Bäcker geschieht es anders. Den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Jetzt steht noch eines aus, die Bitte des Josef, beim Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen. Was wird daraus werden? Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn. Wäre vielleicht auch riskant gewesen, damit hätte er den Pharao erinnert, dass da mal was war, dass er was ausgefressen hatte. Aber es ist trotzdem bitter, er vergaß ihn. Diese hoffnungsvolle Geschichte erweist sich für Josef als Sackgasse. Was uns nicht hindert, ein paar Linien aus ihr hervorzuheben. Da ist als erstes die Frage, die auch uns dann und wann umtreibt, was bringt die Zukunft? Und Josef, klares Wort, die Zukunft ist Gottes Sache. Aber manchmal lässt er jemanden etwas davon wissen, vielleicht den, den es betrifft, vielleicht auch jemanden anderen. Und ich staune immer wieder, wie stark sich Gott dabei einlässt auf Kanäle, auf denen Menschen nach Hinweisen suchen, auf denen wir nach Hinweisen suchen. Hier bei den Ägyptern waren es Träume. Und selbst bei der Deutung durch Josef setzt er erstmal mit der Methode ein, die ihnen vertraut war. So finden wir es öfters in der Bibel, dass sich Gott auf diese Kanäle einlässt. Die Geburt Jesu kündigt Gott Astrologen an, auf ihrem Kanal. Durch eine besondere Stellung der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. Gott sendet auf Kanälen, auf denen Leute auf Empfang sind. Er lässt sich manchmal ein auf Bereiche, in denen Leute auf der Suche sind, auch wenn sie irgendwie eigenartig sind. Ich will uns damit natürlich nicht vorschlagen, nun gezielt in schrägen und dubiosen Kanälen nach Gott zu suchen, aber ich möchte uns anregen, mit Respekt damit umzugehen, wenn andere Leute von Erfahrungen berichten, die überhaupt nicht in das passen, was wir kennen, die etwas schräg und dubios daherkommen. Und uns bewusst zu sein, kann sein, die berichten von einer Erfahrung mit Gott. Auf eine Weise, die uns ganz fremd ist. Dass wir das in Betracht ziehen. Gott sendet auf Kanälen, wo Leute auf Empfang sind. Hat er bei uns auch so gemacht, da kommt es uns nur nicht komisch vor, weil unsere Kanäle uns natürlich vertraut sind. Also nicht die Nase rümpfen, wenn Leute Gottes Erfahrungen auf solchen Kanälen berichten, wo wir vielleicht sagen würden, das ist die esoterische Ecke, oder wenn sie auf eine Art davon reden, die uns fremd ist, irgendwas mit Universum und kosmischer Energie, kann sein, dass sie wirklich von Gott berührt wurden und es auf ihre Weise ausdrücken. Und wenn wir das ernst nehmen, nicht gleich dagegenhalten, sondern mehr erfahren wollen, dann ist es erstaunlich, was Leute, von denen wir es nicht erwarten würden, für Gottes Erfahrungen berichten. Und ich glaube, dass es Gott wichtiger ist, dass Menschen in Berührung mit ihm kommen, dass ihm das wichtiger ist, als dass es auf eine orthodoxe Weise geschieht. Diese Erfahrungen später einzuordnen, das kommt später. Dafür ist dann immer noch Zeit. Also warum sollten wir enger und strenger sein als er? Zum Zweiten möchte ich unsere Aufmerksamkeit lenken auf die einfache Frage Josefs, mit der die Geschichte ins Rollen kommt. Er sieht die beiden an, sieht irgendwas ist und stellt diese einfache Frage: Warum sind eure Gesichter heute so traurig? Die Frage: Wie geht es euch? Wie geht es dir? ist hier der Anfang einer tiefen Begegnung. Ist der Anfang einer Geschichte, die Josef hier noch nicht ahnt. Und solche einfachen, allgemeinen Formen menschlicher Begegnung, die können eine Menge in Bewegung bringen. Wenn sie ernst gemeint sind, wenn ein echtes Interesse dahinter steht am anderen. Das tut gut, wenn einer als Mensch im Blick ist. Nicht in irgendeiner Funktion, nicht um irgendetwas, dass jemand versucht, irgendetwas bei ihm zu erreichen, sondern wenn einfach ein persönliches Interesse am anderen da ist. Das tut sogar umschwärmten Prominenten gut, das erleben die nämlich auch höchst selten. Eine ganz einfache Form der Nächstenliebe. Und die Anregung, probiert das mal aus. Auch bei Menschen, denen wir sonst nur in ihren Rollen begegnen, ihren Funktionen. Und die andere Seite, wenn dir jemand so eine Frage stellt, wie geht's dir? Nimm sie mal ernst und gib eine richtig persönliche und vielleicht auch ausführliche Antwort darauf. Selbst wenn der andere erst mal überrascht ist, weil er keine ausführliche Antwort erwartet hat, wahrscheinlich ist er flexibel genug und es entwickelt sich eine gute persönliche Begegnung. Ein drittes, nicht nur Fachleute. Die beiden ägyptischen Beamten, die waren in ihrer seelischen Not darauf festgelegt, dass ihnen jetzt nur Fachleute helfen können, dass sie Experten brauchen. Und ich unterstelle jetzt mal, dass das, was mit ihren Traumdeutern lief, normalerweise, dass das nicht nur Kokolores war, dass es oft kluge Leute waren, die ein Gespür hatten für Menschen, die Erfahrung hatten, die eine Weisheit hatten, die eine Intuition hatten und die ihnen oft wirklich helfen konnten, eine Situation zu durchschauen und die ihnen gut raten konnten. Manchmal auch nicht, wie das heute mit den Fachleuten auch so ist. Das ist oft gut und sinnvoll und hilfreich, sich in schwierigen Situationen fachliche Hilfe zu holen. Und trotzdem finde ich es erfrischend, wie Josef diese Fixierung hier hinterfragt und sagt, ist das nicht Gottes Sache? Und wenn das so ist, kann Gott nicht gebrauchen, wen er will, um einem Menschen zu helfen? Sicher doch, auch Fachleute und auch eine ganze Menge Leute, die das nicht studiert und gelernt haben. Manche von ihnen oft und regelmäßig, weil sie dafür begabt sind. Andere vielleicht nur mal zu einer besonderen Gelegenheit für einen besonderen Menschen, sodass sie dann selber von sich überrascht sind, was jetzt hier passiert ist. Und daraus die Ermutigung, wenn euch jemand eine innere Not anvertraut und ihr wisst nicht gleich die Lösung, was in so einer Situation übrigens eine sehr gesunde Sache ist. Schiebt es nicht gleich von euch weg auf einen Experten, sagt nicht so schnell, oh, das ist hier nicht mein Kaliber. Vielleicht will Gott gerade dich in dieser Situation gebrauchen, um zu helfen. Vielleicht will er dir etwas zeigen, was dem anderen hilft. Und vielleicht ist deine Erfahrung und deine Geschichte in diesem Fall genau das Richtige. Das Vertrauen, das dir da entgegengebracht wird, ist etwas ganz Wertvolles. Also stell dich ruhig zur Verfügung und wenn es noch mehr und anderes braucht, dann kann das ja immer noch dazukommen. Und für die, die in einer inneren Not sind, das Umgekehrte. Lass uns dann offen sein für Hilfe in allen Richtungen. Das Entscheidende kann von jedem Menschen kommen. Das kann von einem Menschen kommen, bei dem ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Das kann von jedem Menschen kommen, den Gott dafür gebraucht. Denn unsere Zukunft ist Gottes Sache. Und bei ihm ist sie gut aufgehoben. Amen.